Jeremia 12, 1 bis 6. Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch Recht. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum geht's doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle? Du pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und wachsen und bringen Frucht. Nahe bist du ihrem Munde, aber ferne von ihrem Herzen. Mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. Reiß sie weg wie Schafe zum Schlachten und sondere sie aus, dass sie getötet werden. Wie lange soll das Land so trocken stehen und das Gras überall auf dem Felde verdorren? Wegen der Bosheit der Bewohner schwinden Vieh und Vögel dahin, denn man sagt, er weiß nicht, wie es uns gehen wird. Wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen sollst, und wenn du schon im Lande, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Denn auch deine Brüder und deines Vaters Haus sind treulos. Sie schreien hinter dir her aus vollem Halse. Darum traue du ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden.
Mein lieber Jeremia, ich kann es nicht glauben, dass zwischen dir und mir 2600 Jahre liegen sollen. Wenn ich deine Geschichte lese, wie du Gott erfahren und was du mit ihm erlebt hast, da kommt mir manches bekannt vor. Nein, ich will und werde mich nicht mit dir vergleichen. Wie könnte ich auch? Dein Auftrag war hammerhart und an ein ganzes Volk gerichtet. Vor Königen musstest du im Namen Gottes auftreten, und was du alles einstecken musstest, das möchte ich mir nicht ausmalen. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, was Gott durch deine Worte heute bei mir ausgelöst hat. Es ist schon etwas frech, wie du Gott hier anredest, wenn du ihm sagst, Gott, ich habe überhaupt kein Recht dazu, von dir Rechenschaft zu fordern, trotzdem muss ich dir mal sagen, so kannst du es eigentlich nicht machen. Und was du dann schreibst, Mensch Jeremia, das schreibst du mir aus tiefstem Herzen. Schon du hattest damals Mühe damit, warum Gott so vieles zulässt und nicht eingreift, nicht einmal für die, die er vollzeitlich berufen hat. Dein Auftrag war klar, du solltest nur Gottes Wort rein und unverfälscht weitergeben. Gottes Verheißung hörte sich grandios an. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Du musstest den Eindruck bekommen, mit dir beginnt die große Erweckung. Eigentlich hatte Gott dir auch ziemlich deutlich gesagt, dass du nicht viel Erfolg haben würdest, wie aussichtslos es sein würde, wozu er dich sendete. Fast eingeschworen hat er dich darauf, dass du es dennoch mit allerhöchster göttlicher Vollmacht und Autorität tun sollst. Ach Jeremia, zwischen Wissen und Erleben gibt es manchmal eine tiefe Kluft. Darum kommen mir deine Gedanken und Aussagen vertraut vor, wenn du Gott fragst, warum geht es denen so gut, die nicht nach dir fragen, die sich über alles Heilige lustig machen? Aber die, die alles für dich aufgeben, bekommen immer nur eins auf die Mütze. Was ich noch viel schlimmer finde, wenn sich die Abtrünnigen über uns lustig machen. Das sind die, die mal mit uns im Auftrag Gottes unterwegs waren, die auch einmal ganz für Gott gelebt haben. Ich muss an jemanden denken, der auch mal als Pastor angefangen hatte. Irgendwann hat er alles aufgegeben, alles hingeschmissen, ist wieder in einen weltlichen Beruf gegangen. Jetzt prahlt er mit seinem Reichtum, wie dankbar er Gott dafür ist, dass er so gesegnet wurde. Dazu kommt die Spezies im Volk Gottes, die immer Spaß haben will, die Welt in vollen Zügen genießen. Sie haben keinen Blick mehr für ihren Auftrag, ihren Dienst im Reich Gottes, aber sie klopfen Sprüche, ihnen geht es gut, sie können es einem so richtig schwer machen. Das tut weh. Zu diesem Kampf kommt noch der innere Kampf dazu, die Frage, die sich nicht unterdrücken lässt, warum tue ich mir das noch an? Hätte ich es nicht viel besser, wenn ich der Gemeindearbeit in den Rücken kehre, wieder in meinen weltlichen Beruf einsteige und diese Menschen nicht mehr sehen und hören müsste? Ich sehe zwar, wohin ihr Weg führt und erlebe mit, was für ein Unheil sie damit anrichten, aber ich erlebe auch, wie es oft auf meine Kosten geschieht. Jeremia, bitte verzeih, mein Auftrag ist so viel kleiner, unbedeutender als deiner, aber ich kann so gut verstehen, warum du das alles bei Gott loslassen musst. Nur, wer Gott eine Frage stellt, muss auch mit seiner Antwort leben. Wie es wohl dir erging, als du Gottes Antwort hörtest? Ich muss gestehen, mir hat diese Antwort irgendwie den Kopf zurechtgerückt. Wenn du dir schon vor Angst in die Hose machst, obwohl noch nichts passiert ist, wie willst du nur zurechtkommen, wenn die Verfolgung kommt, wenn es richtig eng wird? da musste ich richtig schlucken. Da habe ich mich auch wieder gefunden. Wenn Gott so konkret wird, dann ist das irgendwie, wie soll ich es beschreiben? Ja, es ist irgendwie peinlich. Natürlich gibt es diese Menschen, die einem das Leben und den Dienst vergraulen können, indem sie uns die Sicht auf Gott verstellen. Dabei übersehe ich, dass es noch viele andere gibt. Gefühlsmäßig fallen die vielen Stillen nur nicht ins Gewicht, obwohl sie hören, was wir sagen, obwohl sie tun, was Gott will und obwohl ihr Leben durch unseren Dienst eine neue Hinwendung zu Gott nimmt. Da das oft nur die Leisen, die Unscheinbaren sind, fallen sie keinem groß auf. Wir übersehen sie so leicht. Gott nicht? Er sieht sie. Ihm sind die Herzen, die unsichtbar für die Öffentlichkeit Buße tun, die geistlich wachsen oder dem Unscheinbaren ihr Leben mit Gott beginnen, viel wertvoller als die lauten, blendenden Töne und Ansagen derer, die wir viel zu schnell ganz groß vor Augen haben. Vielleicht erging es dir ja so, dass du nur zu gern die Zustimmung der Könige und Menschen gehabt hättest oder ihre Anerkennung. Aber sie pfiffen auf dich und aus deinen Zeilen lese ich auch etwas Frust darüber. Und das kenne ich auch. Da habe ich mir ein Zitat von Catherine Booth. Sie sagte, es kann dir egal sein, ob jemand die Stirn runzelt, solange Gott lächelt. Ich glaube, sie war da schon einen Schritt weiter, als ich es oft bin. Ein Problem bleibt natürlich, die Blickrichtung ändert nichts an meinem tatsächlichen Empfinden und die vielen Gottlosen und die Abtrünnigen sind auch immer noch da. Jeremia, ich hab's, wir brauchen Verbündete, Menschen, die uns freundlich gesinnt sind, auf die wir zählen können, die uns stark machen. Ich glaube, wenn ich jetzt dein Gesicht sehen könnte, dann würde ich ein riesiges Stirnrunzeln bei dir entdecken. Mein Fazit scheint dir nicht zu gefallen, Jeremia. Meinst du, Gott hat dich darum davor gewarnt, dich auf die zu verlassen, die freundlich mit dir reden? Sogar deine Familie hat er ja da mit eingeschlossen in diese Warnung. Wenn mir das ein Mensch sagen würde, wäre er für mich ein Verschwörungsfanatiker. So sehr kann man sich doch nicht den Menschen täuschen. Aber wenn Gott das sagt, der muss es ja wissen. Aber auf wen kann ich mich dann überhaupt noch verlassen? Da fällt mir etwas ein. Davon konntest du noch nichts wissen. Jesus, Gottes Sohn, hat etwa 600 Jahre nach dir ebenfalls seine Jünger davor gewarnt, dass sogar die eigenen Eltern, Geschwister und Kinder dafür sorgen werden, dass die, die an Gottes Wort festhalten, ins Gefängnis kommen werden. Aber was bleibt da noch übrig? Was hilft uns noch, wenn wir Gott nicht mehr verstehen und nicht mehr aus noch einwissen? Ist es nicht paradox oder sogar unmöglich, wenn wir uns nur an Gottes Wort halten sollen, selbst dann, wenn wir es nicht mehr verstehen? Du, da muss ich an Paulus denken, der uns lange Zeit nach dir gerade für solche paradoxen Situationen einen wertvollen Tipp gegeben. Wir sollen den feurigen Zweifeln, der Versuchung und Anfechtung das Schwert des Glaubens entgegenhalten, schrieb er. Das ist doch genau das, was Gott dir hier auch sagt. Halte an dem Wort Gottes fest. Vertraue darauf, du hast nichts anderes, aber du brauchst auch nichts anderes. Jesus hat es auch so gemacht, als Satan ihn davon abbringen wollte, Gottes Auftrag zu erfüllen, hat Jesus nur mit Bibelzitaten geantwortet. Letztlich hat Satan sogar selbst ein Bibelzitat zum Angriff benutzt, aber auch da hat Jesus mit dem Wort Gottes geantwortet. Es muss also funktionieren. Von dir, Jeremia, wissen wir, dass es funktioniert hat. Du hast durchgehalten, du hast sogar Verfolgung erlebt, aber du bist Gottes Wort treu geblieben. Und das ist es, was am Ende zählt. Das habe ich neu verstanden und es hat mir wieder richtig Mut gemacht. Ja, allein Gottes Wort zählt, sogar im Zweifel ist das die richtige Medizin. Ebenfalls hast du mir wieder klar gemacht, dass ich vor allem Gott gefallen möchte und nicht den Menschen, die es mit ihm nicht so ernst nehmen.